Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Kammermusikfestival Regensburg. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Philipp Gerschlauer. Heute konkret an einem seiner Stücke. Notenmaterial zum Mitlesen finden Sie in der Audiobeschreibung.
Wir können ja mal rein. Nehmen wir uns mal zum Beispiel irgendwas, weil du jetzt gerade sagst, das Mikro-Jazz, nehmen wir uns mal irgendwas von der Mikro-Jazz. Genau, das ist zum Beispiel die Partitur von Mikrosnips. Da hast du hier erstmal die Töne, die hier vorgegeben sind. C ist gleich 0, also C ist 0 gesetzt. Cis sind bei 93 Cent, D ist bei 203,91 Cent, also eigentlich 204, das ist eine doppelte Quinte. Dis ist bei 297,51. Ich schleppe die Nachkommastellen mit. Sorry, das ist ein bisschen vielleicht irreführend. Das muss nicht sein, das hängt einfach damit zusammen, dass ich das mit dem Computer ausrechne, dass ich die einfach mitschleppe. Ich kann die auf einen Cent runden, das macht klanglich überhaupt keinen Unterschied. Manchmal ist es ganz interessant, wenn man versucht herauszufinden, warum habe ich jetzt diesen Ton genommen, dass man die Nachkommastellen noch hat, weil das hilft, Verwandtschaftsbeziehungen im Nachhinein dann wieder kenntlich zu machen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass während des Kompositionsprozesses ich nicht Buch führe, wie genau die Skala zustande kommt. Manchmal, das wäre eine extra Arbeit, die mache ich nicht. Das kann manchmal dazu führen, dass ich nicht mehr erklären kann, wie ich genau das Stück zusammengesetzt habe. Aber das ist dann halt einfach so. Ne? Ich gehe von einem bestimmten Prinzip aus und während des Kompositionsprozesses, wenn ich merke, ah, hier hätte ich gerne noch eine Quinte, verändere ich die. Jetzt will ich aber hier das haben, jetzt will ich aber hier das haben. Dann verändert sich eine Skala und am Schluss komme ich ganz woanders raus, wo ich am Anfang gestartet bin. Und dieser Weg kann manchmal schwierig sein. Gut, das ist also die Skala, auf der das passiert. Dann haben wir noch eine zweite Skala, die ist so oben links, nee, oben rechts, ins Klavier gelegt. Das ist einfach so eine Obertonreihe auf Cis für den B-Part. Dann hat jedes Stück eigentlich ein SCL-File, wo alle im Stück verwendeten Tonwerte chronologisch aufgearbeitet sind. Das ist die rechte Spalte hier. Und dann haben viele Stücke eine Keyboard-Map, wo dann sozusagen gesagt wird, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, wo ich mit Klavier quasi sage, wie das genau aneinander zu reihen ist. Da habe ich mir optisch und grafisch keine Mühe gegeben, wie man sieht. Von daher sieht das so alles hingeklatscht aus. Okay. Das ist aber wirklich nur so für mich als Backup, falls mal alle meine Dateien weg sind. Dass ich das immer nochmal neu im Notfall konstruieren könnte. Gut. Dann haben wir eigentlich hier nur so eine Partitur. Das ist erstmal sehr spartanisch gehalten. Siehst du auch keine Schlagzeugstimme oder keine irgendwas. Hier können wir uns einfach mal auf die Klavierstimme, die alles zusammenfasst, im Prinzip konzentrieren. Das ist das Griffbild, also die Skulatura, was das Klavier tatsächlich drückt. Das Klavier drückt unten eine reine Quinte, ein Tritonus, eine reine Quinte, ein Tritonus, eine reine Quinte und so weiter. Und rechts drückt es, und das kann man meistens sehen, so eine Art Terz oder eine Doppelung oder was auch immer. Und das ergibt die Harmonie. Saxophon doppelt das. Jetzt musst du natürlich gucken mit der Transposition. Saxophon ist hier klingend. Da haben wir quasi die Doppelung der Klavierstimme meistens. Und wir sehen, Sax, Gitarre und Alt sind im Unisono. Und was jetzt eigentlich nur passiert, ist, nehmen wir mal die Bassstimme raus. Ich schreibe dem Bass einen Ton auf, das ist ein F, und gebe als Hinweis, F ist minus 28 Cent, das heißt minus 28% eines Halbtons. Hier haben wir ein Cis, das Cis ist 22 Cent zu hoch, das A ist 17 Cent zu hoch, 22, B 23, diese ganzen Zahlen sind alle kongruent mit dem, was wir hier vorne stehen haben, mit der Map. Und diese Map ist miteinander verwandt. Okay. Und dadurch ergibt sich jetzt hier bei dem Stück so eine Art funktionsharmonischer Zusammenhang, der, und das ist so der kleine Augenzwinkerer, der dabei ist, sie ist ein bisschen grob an Giant Steps orientiert, aber halt Mikrosteps. Ne? Das heißt, Giant Steps, wir haben auch hier Terzverwandtschaften, also Modulationen in Terz, Sprünge in, möchte ich jetzt mal sagen, Medianen. Also diese typische Bewegung, diese Rückung um eine Terz, die für Giant Steps so wichtig ist. Ne? Giant Steps ist eigentlich eine Reharmonisation von der Bridge von Patty Smith Miss Jones, ohne die zweiten Stufen herausgelassen, in doppeltem Tempo. Vierfaches Tempo, was weiß ich, viel schneller. Und dadurch ergibt sich, wenn man in Terzen moduliert, ergibt sich so eine Art übermäßiger Dreiklang, der in sich symmetrisch ist, und das heißt, Giant Steps kann es auch nur in vier Tonarten geben. Danach wiederholt sich alles. Und das ist eigentlich das Stück in Kurzform, in extremer Kurzform. So. Und jetzt haben wir hier so die Situation, dass erstmal dieses ganze Gebilde nicht auf zwölftönig gleichstufigen Gerüst basiert, sondern dass es schon an und für sich komplett quer durch den Garten geht. Und springen so, und das kann man dann schon sagen, wir springen so grob von einer zwölftönigen, relativ normal gestimmten Welt, ich sage jetzt mal mit auch reinen Beziehungen oder sich an reinen Beziehungen anlehnten, Tonbeziehungen, springen wir in eine Welt, die so um einen elften Oberton versetzt ist, das heißt eigentlich in so eine Vierteltonwelt mit rein. Das heißt, wir haben Giant Steps, was normal, so sich so raus und rein bewegt. Das hatte dann schon, die Folge, dass das keiner spielen kann. Außer mir jetzt. Also das war echt schon, weiß ich nicht, das war für den Dave Wilsinski, das war super gut gemacht, aber das hat er auch dann overdubbed und das war schon echt, da hat er ganz schön.
Und das ist ja quasi das Gleiche, was auch bei Giant Steps der Fall war, ne? Es ist ja berühmt, dass man auf der Aufnahme hört, wie der Pianist versucht zu improvisieren und irgendwie in der Sackgasse landet.
Genau, der Tommy Flanagan hat sich da verewigt, das stimmt, ja. Das war auch so ein bisschen so, das war das letzte Stück, was ich komponiert habe für die Platte, weil wir gemerkt haben, am Schluss, wir brauchen noch ein schnelles. Und dann habe ich das hat nicht lange gedauert, das zu komponieren, das ging sehr, sehr schnell. Da habe ich das einfach mal gemacht, so. Und dann irgendwie meinen Weg gefunden, wie man das halt so übt. So. Und dann musst du halt irgendwie so alles, was du so gemacht hast, kommt dann so zusammen und man versucht dann halt einen Weg zu finden, dass das geht. Und das geht dann auch. Aber wenn du das halt so von Latz geknallt kriegst, ist das echt ein bisschen too much. Für Klavier war es kein Problem. Der kann da super gut drüber solieren, das geht irgendwie super gut ab. Gitarre ist dann halt echt, das ist halt echt schwierig. Aber der Bühler, Dave hat ein super Solo gespielt, das war ganz, ganz gut. Und Bass ging dann irgendwie auch, weil der Bass kann sich ans Klavier orientieren und dann geht das halt also auch irgendwie dann dazu. Ne? Genau, ja, und das ist das Stück. Und das ist jetzt ein bisschen was mir funktionsharmonisch geht. Und alles von den Stücken ab so eigenen Dingen. Manche funktionieren auf einem Drone, andere funktionieren rein mit Obertönen, andere modulieren nur einmal. Und dann gar nicht so, das für jedes Stück ist ein bisschen eigen. Kann man jetzt ganz schwer so zusammenfassen.
Und was wir jetzt gesehen haben, war quasi dann, was man auch normalerweise irgendwie Thema oder Chorus nennen würde. Und dann gehe ich davon aus, dass in der Improvisation wahrscheinlich die Basstöne gleich bleiben.
Das ist bei hier jetzt schon so, ja, das ist so ein bisschen, das bleibt so eigentlich gleich. Ich habe auch oft mal ganz gerne so über nur so zwei Akkorde oder über ein Akkord, dass sozusagen das Thema irgendwie komplexer ist, in der Soloform wird es dann leichter, mit dem Solo einfach ein bisschen Spaß haben kann, weil man ist einfach auch nie den Kopf und Solo, das geht nicht zusammen. Das ist immer irgendwie, das geht mal für so ein Macro-Steps-Ding, aber eigentlich.
Schöner, wenn man den Kopf ausschalten.
Ist ein schöner Kontrast. Komplexes Thema, Solo über zwei Akkorde, ist auch in sich von der Struktur, wenn ein Stück funktioniert.
Ja, dann hören wir doch mal rein in den Track Microsteps von der Platte Microjazz, neue expressionistische Musik von und mit Philipp Gerschlauer am Altsax, David Frusinski an der Gitarre, Jack DeJohnette an den Drums, Matthew Garrison am Bass und Georgi Mikerze an den Keys. Musik passt ja natürlich klar super zum Thema des Festivals. Zwischentöne. Es gibt sogar eine Dokumentation über dich und deine Musikanschauungen. Die heißt Auf der Suche nach den Zwischentönen, oder?
Ja, genau.
Das passt ja natürlich super zusammen. Wenn es jetzt um Kammermusik geht, ich weiß nicht, ob du auch quasi für größere Besetzungen schon mal irgendwie Sachen geschrieben hast, aber welchen Einfluss hat die Größe der Besetzung oder was bedeutet es für dich, in einer kleineren Besetzung auch die Art von Musik zu spielen?
Ja, in größerer Musik potenziert sich die Schwierigkeit der Umsetzung. Von daher ist ein größeres Ensemble immer so eine Art Testcase. Das wird dann schon schwerer. Wenn ich das wirklich mal aufführen würde, ich habe es nur aufgenommen, aber ich habe es noch nicht wirklich aufgeführt. Wenn ich es aufführen würde, dann müsste ich mal irgendwie 25.000, 30.000 Euro sammeln und das mal wirklich aufnehmen. Da bräuchte man eine größere Förderung. Oder ein bereits bestehendes Ensemble, was gewillt ist, das einzustudieren. Weil das ist dann schwerer. Das geht dann ein bisschen in den Bereich klassische Musik. Du kannst auch nicht irgendein Stück für Orchester schreiben und das dann mal selber aufführen. Du musst das in Kooperation mit irgendeinem bereits bestehenden Orchester machen, die sagen, du musst das wirklich mal eine Woche lang, nicht zu lang, es ist dann auch nicht zu voluminös, denn es ist dann auch immer so, dass ich gerne für das Ensemble schreibe. Aber dann ist es immer wichtig, dass das geprobt wird. Weil Jazz funktioniert ja durch die Interaktion, durch das gemeinsame Spielen, durch das sich gut kennen, durch das gemeinsam einfach miteinander spielen. Das ist eigentlich die große Stärke des Jazz.
Ja. Was erwartet denn die Zuhörerin genau bei den beiden Konzerten? Ist das Mikro-Jazz-Konzert genau auch die Komposition von dem Album und das Repertoire?
Ja, wir spielen Stücke von dem Album. Wir spielen Stücke, die teilweise älter sind. Wir spielen Stücke, die neuer sind. Wir spielen auch Standards, also auch Sachen, die sich wirklich an den traditionellen Jazz orientieren, aber durch eine mikrotonale Linse sozusagen. Das heißt, wir spielen so ein bisschen einen bunten Misch aus unterschiedlichsten Sachen, so aus den Sachen, die sich zum Teil bewährt haben, aus den Sachen, die aber auch uns neu sind. Also teilweise Sachen, die Leute, die mich kennen, dann wieder erkennen, aber auch neuere Sachen, die jetzt gerade so aktuell sind, womit ich mich gerade beschäftige. Ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren, wenn man sich so das Mikro-Jazz anschaut, hat dieses Konzept, wo ein gewissen Höhepunkt erreicht, ich habe mich danach wieder andere Sachen gewidmet. Zum Beispiel das Anwenden der Mikrotöne auf den Bebop oder auf klassischen Jazz, dass du im normalen Kontext diese Mikrotöne so anwenden kannst, dass sie über 12 Töne gut funktionieren. Stichwort, ich steige auf einer Session ein und spiele über Stella by Starlight jetzt ganz anders. Durch mikrotonale Approach-Notes, durch das Vertauschen von reinen Kerzen und Kühen. Das ist so eine Sache, womit ich mich beschäftigt habe, seit eigentlich der Microjazz. Und natürlich dann das Orgelspielen. Ich habe ja dann auch angefangen, 2018 war das, Orgel zu lernen. Aus wahrscheinlich so einer Art Gegenbewegung zu dem, was vorher war, wodurch dann das Projekt Celestial Church Music entstanden ist. Ich höre eine Musik, die ganz anders funktioniert, die ganz anders klingt als das, was am Tag vorher mit der Band passiert. Ja. Und dann werden es zwei wahrscheinlich sehr unterschiedliche Konzerte. Wobei im zweiten Konzert bin ich echt gespannt mit der Celestial Church Music, wie die Orgel so ist. Das ist einfach immer die Herausforderung, was auch das Spannende ist. Du kommst irgendwo hin, kennst das Instrument nicht. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man für eine Besetzung schreibt. Man schreibt für eine Besetzung. Genauso spielt man ein Orgelkonzert für oder mit einem Instrument. Du musst wirklich gucken, was habe ich vor Ort zur Verfügung und wie mache ich jetzt damit Musik? Wie geht das? Wie kann man damit arbeiten? Das ist ein sehr kreativer Prozess unter Zeitdruck. Du hast vielleicht vorher 2 Stunden.
Das ist ja bestimmt doch ja, irgendwie schön aufregend.
Spielst du die Liste durch, guckst, was geht, machst dir Notizen, versuchst dir so einen Matchplan zu machen. Okay, was mache ich? Wie baue ich es auf? Wie strukturiere ich das? Wie sind die Teile aufeinander fokussiert? Wie lang dauert was ungefähr? Ah, was könnte man hier machen? Ah, vielleicht kann ich noch ein Stück schreiben, was dann nur auf diesem Instrument funktioniert.
Also spielst du auch da feste Kompositionen oder sind das auch irgendwie freie Improvisationen teilweise?
Da haben sich aus freien Improvisationen Anfang haben sich so eine Art Stücke oder Konzepte entwickelt. Das ist immer mehr so, ich habe auf der Orgel angefangen, okay, was geht denn, was kann man denn machen? Nicht nur auf Instrument bezogen, sondern was kann man denn allgemein auf allen Orgeln so im Allgemeinen machen, wie könnte man das angehen? Daraus haben sich Strukturen entwickelt, die man schon so Kompositionen nennen könnte. Wo ich dann auch bewusst beim Spielen dann sage, okay, jetzt gehe ich in diese Komposition rein und jetzt gehe ich betrete ich diese klangliche, harmonische und melodische Welt. Jetzt entferne ich dich davon. Ohne dass ich da jetzt sozusagen genau Akkordfolge oder Melodien definiert habe, da sind es mehr Modi, die ich definiert habe. Ich befinde mich jetzt in Dorisch, zum Beispiel eine Welt. Ich befinde mich in Dorisch auf D, weil das einfach gut klingt. Ein bisschen auch tonbezogen, ne? Können wir ja früher in der alten Musik. Charakter der Tonarten und so weiter, das ist ein sehr, sehr präsentes Thema. Manche Sachen müssen in F-Dur sein. D-dorisch klingt am besten. Ich weiß nicht warum, klingt am besten. Aber auf dem Saxophon, welche Zieltöne da besonders rausstechen, wie das im Sonic Scope gelagert ist, das sind sehr, sehr... A-Moll hat einen anderen Klang als D-Moll. Das sind so, wenn man sagen, das sind so die Strukturen, die Welt, in denen man sich dann bewegt.
Wie ist das Verhältnis quasi von Saxophon, Orgel? Darf auch das Saxophon mal mikrotonaler spielen, als die Orgel spielt? Oder?
Das Saxophon ist die tragende Kraft im Mikrotonal. Die Orgel gibt die Struktur. Ich mache es dann auch so, dass ich mich oft in den Grundton lege und eine Quinte darüber, dass ich dann die Grundtöne verändere und darüber mikrotonal spiele. Was ganz gut ist, weil das Konzept, weil das Fundament der Musik dann einfach stabil ist schon per se. Man setzt sich auch was drauf. Es ist total in Ordnung und total gut, wenn man auf 12 mit 12 Tönen im Bass arbeitet. Die können dann auch gleichstufig gestimmt sein. Das Saxophon kann darüber noch genug mikrotonal spielen. Oder das Klavier. Ich meine, ich habe ja einen Fuß und ich habe ja die rechte Hand frei, um zu spielen, und die linke Hand für das Saxophon. Dadurch, dass ich auf dem Saxophon dann nur keine rechte Hand habe, fehlen mir aber nur so ungefähr 4 Töne dazwischen, die ich dann überbrücken muss. Mir fehlen also vom unteren Register zum oberen, dazwischen hast du so 4 Töne, die kannst du nicht spielen. Man kann sich also auch schon ausdrücken. Es gehen dann natürlich auch dadurch bestimmte Tonleitern besser als andere. Du spielst zum Beispiel lieber in S-Moll, weil mir dann nur das F fehlt und das Ass fehlt, das ich nicht spielen kann. So. Macht man das, baut man das zurecht.
Einschränkungen sind ja auch nichts Schlechtes, wenn es irgendwie um kreatives Arbeiten geht.
Nee, super. Ey, das ist aber auch das, was erreicht. Macht das, was funktioniert im Moment. Das ist das eigentlich Spannende an der Sache, das stimmt.
Vielleicht noch zum Abschluss, wo geht es bei dir jetzt hin? Quasi hast du schon ein Gefühl dafür, was du irgendwie in den nächsten Jahren machen möchtest? Oder wo siehst du auch, dass irgendwie Jazz oder Musik hingeht und wo siehst du dich irgendwie da drin? Hast du da Gedanken?
Okay, also erstmal, was ich vorhabe, ich habe jetzt eine Platte, die ich gerne rausbringen möchte für die Celestial Church Music. Die ist schon quasi fertig, die ist fertig gemischt, muss noch gemastert werden. Ich brauche noch vielleicht Platz bis zum Konzert. Ich hoffe, dass dann vielleicht jetzt das erste Konzert ist, wo ich die dann verkaufen. Oder wo es vielleicht eine kleine Auflage davon schon gibt. Und die zweite CD ist gerade nur ein Projekt, das ich mit Gerhard Ullmann mache. Saxophon, zwei Saxophone, Tenorsaxophon und Altsaxophon, wo wir auch frei improvisieren, wo wir sehr viel über die Corona-Zeit zusammen gearbeitet haben. Das ist auch schon fertig, das ist aufgenommen. Das wird auch rauskommen dann jetzt. Da sind wir schon auch gemischt, müssen noch mastern und dann geht es an die Veröffentlichung und so weiter. Dann bin ich jetzt in den Herbst, bin ich wieder in den USA für fast einen ganzen Monat, spiele mit Defi Sinski zusammen, bin am Berklee College an der Ostküste in New York und in Boston unterwegs. Dann werden wir nach Deutschland gehen, werden dort spielen. Dann geht für mich das Semester los. Ich bin ja richtiger in Lüge in Osnabrück. Das heißt, dann ist da wieder viel Reisen zugesagt. Ich möchte als nächstes eine Trio-Platte machen. Das ist so das, was mir vorschwebt, dass man einfach das mikrotonale Bebop-Konzept noch weiter fortführt. Und das würde ich gerne als nächstes gerne machen. Wo der Jazz sich allgemein hin bewegt, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Weil jeder, und das ist gut so, sein eigenes Ding macht. Jeder Jazzmusiker ist auf dem Trip, auf dem er gerade ist. Und das ist das Spannende. Man kann das stilistisch nicht mehr eingrenzen, man kann auch nicht irgendwie sagen, da ist jetzt so, oder zumindest weiß ich nicht, ob ich das könnte. Man kann nicht sagen, jetzt ist gerade das Mode, jetzt ist gerade das Mode. Es gibt vielleicht so eine Mode, kann man sagen, bei Plattencovern, dass das alles mit so Strukturen, die sich so überlagern, aussieht. Da ist vielleicht schon so eine rote Linie drin. Aber, eigentlich. Nee, und das ist das Spannende, es ist ein Gemischtwarenladen, man nie genau weiß, was passiert und wo es eigentlich ganz viele Personalstile gibt. Und das ist die Kraft, die im Jazz gibt. Und das ist spannend. Ne? Und gleichzeitig muss man auch wirklich sagen, dass das Niveau, das im Jazz oder eben eigentlich kann man sagen, allgemein der Musik, aber im Jazz auf jeden Fall, was herrscht, so gut ist, wie wir es noch nie gehabt haben. Ein so hohes Niveau von Musikern in Deutschland. Noch nie zuvor. Und das ist toll. Und das befruchtet sich. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Meine, irgendwo muss es herkommen. Man kann in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland Jazz studieren. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Jazzstudiengänge auf der Welt wie in Deutschland. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ohne da eine Statistik zu haben. Das ist auf jeden Fall extrem viel. Und das zeigt sich dann auch irgendwo auch in Verbindung mit der exzellenten Jugendförderung, die wir haben, durch die Landesjugend Jazzorchester und durch das UBIAZO und durch viele Workshops, die es gibt, durch eine ganze Industrie, die sich da dran schon, ich möchte jetzt schon Industrie sagen, obwohl nicht so viel Geld da drin steckt, wie vielleicht das Wort Industrie impliziert. Aber wo einfach gute Leute noch bessere ausbilden, wo sich die Spirale nach oben dreht.
Dann würde ich sagen, ja, es war doch ein schöner Abschluss. Dann mache ich jetzt noch einmal Werbung. Also am 23. und am 24. September spielt der Philipp Gerschlauer zwei tolle Konzerte mit vielen Zwischentönen. Als Ausklang hören wir jetzt noch einen Ausschnitt aus einem Konzert von Philipp Gerschlauer in der Chiesa di San Rocco in Venedig, wo er sich ebenfalls selbst auf der Orgel begleitet. Viel Vergnügen und man sieht und hört sich beim Festival.
Musikfestival Regensburg.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.